Der 14. Nordkongress Urologie wird digital. Und das hier ist ein Teil davon, der Kongress-Podcast. Ich bin Leif Aretz. Medizin wird noch digitaler, Medizin wird noch vernetzter und künstliche Intelligenz spielt auch eine Rolle. Hier im Kongress-Podcast geht es um die Frage, Quo Vadis Urologie? Mich interessiert, wie sieht es aktuell eigentlich in den Praxen aus? Und was darf man sich auf dem Nordkongress auf gar keinen Fall entgehen lassen? Das sind die Themen in diesem Podcast. Dr. Manfred Johansen ist Urologe und seine Praxis betreibt er in Berlin. Und er ist jetzt hier in diesem Podcast. Hallo, Herr Dr. Johansen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist denn 2020, also in diesem Jahr, ganz besonders für Sie neu?
Also ich denke, in erster Linie ist natürlich diese Viruspandemie für uns völlig neu, weil sie uns im täglichen Beruf vor einige Herausforderungen stellt. Und wir sind natürlich eigentlich froh, dass wir arbeiten können und im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, aber es gibt auch Schwierigkeiten.
Wie hat sich das denn entwickelt? Also irgendwann haben wir ja alle gehört, es gibt diesen Virus, aber ist in China, ist nicht für uns so dramatisch. Wann haben Sie das erste Mal Notiz genommen und gedacht, oh, da kommt was Größeres?
Anfang des Jahres hat man natürlich so einige Meldung schon gehört und wusste, dass da etwas sicherlich global zur Bedrohung werden kann. Aber seit dem Shutdown, also Ende März, hat sich für uns natürlich die Situation erheblich geändert.
Ist das für Sie in der Praxis jetzt ähnlich, wie sich es verändert hat, wie in den Krankenhäusern oder ist das komplett anders? Also wie muss ich mir das vorstellen, wie es jetzt bei Ihnen aussieht oder ausgesehen hat die letzten Wochen?
Also bei uns ist es so, dass wir natürlich weiter arbeiten. Das stand eigentlich auch nie zur Debatte. Wir sind als Urologen zwar insgesamt systemrelevant, wie das so schön heißt heutzutage, aber wir sind natürlich nicht die Fachgruppe, die am meisten betroffen ist von Covid-19. Das heißt, wir sind weiter in der Praxis tätig, aber wir müssen natürlich das Infektionsschutzgesetz einhalten. Da gibt es gewisse Anforderungen. Das heißt, unsere Praxen dürfen nicht voll sein. Sonst haben wir natürlich gleich das Abstandsgebot nicht beachtet. Wir müssen entsprechende Maßnahmen umsetzen, die Patienten informieren, dass sie eben Schutzmasken tragen sollen und dass sie sich die Hände desinfizieren und so weiter. Und das war am Anfang völlig chaotisch, weil wir keine Schutzkleidung hatten und weil wir natürlich schauen mussten, welche Patienten müssen wir sehen. Und welche Patienten sind derzeit vielleicht in der Praxis nicht unbedingt, sollten die Praxis nicht unbedingt betreten. Das betrifft die Risikogruppen, die vielleicht keine ernsten Erkrankungen haben, sondern nur zur Vorsorge kommen. Und solche Termine haben wir zum Teil verlegt, aber nicht alle. Und definitiv ist die Bandbreite sehr unterschiedlich, wie viel Prozent der Praxistätigkeit reduziert wurde und wie viel noch aufrechterhalten wurde. Das ist auch in Deutschland, deutschlandweit sehr unterschiedlich.
Das klingt jetzt aber danach, als wenn Sie sich komplett hätten neu aufstellen müssen. Also die Basis, klar, das Dasein als Arzt, das ist immer noch das Gleiche wie vorher. Was ist denn da die größte Herausforderung? Also wie geht Praxisalltag heute bei Ihnen?
Also die große Herausforderung ist die, dass wir die Patienten, wir sind ja über Monate hinaus voll bestellt sozusagen. Ja. Das ist logistisch fast unmöglich, alle Patienten zu erreichen und sie zu informieren, außer über die Webseite. Aber individuell geht das eigentlich praktisch nicht, dass wir alle informieren, kommen sie denn oder also beziehungsweise sollten sie einen Termin wahrnehmen oder nicht. Aber wichtig ist auch für uns, die Patienten, die eingetragen sind, kommen sie denn eigentlich oder nicht? Und das ist logistisch sehr schwierig. Das heißt, jeder Tag ist eine Herausforderung. Wir gehen in die Praxis und wissen nicht so recht, wie viele Leute kommen und müssen extrem flexibel reagieren. Und für uns ist es so, wir sind eine Praxis, die spezialisiert ist auf Tumorerkrankungen, Chemotherapie, Immuntherapie und so weiter. Und dieses Klientel gilt es natürlich insoweit zu schützen, dass wir auch im Falle einer möglichen Infektion eines oder mehrerer Mitarbeiter die Praxis nicht schließen müssen.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon was sehr, sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass es ja die Homepage gibt. Könnte man ja drauf gucken und sieht dann eventuell, was da sich so tut bei Ihnen in der Praxis. Wie viele von Ihren Patienten tun das aber schon?
Das wissen wir nicht. Es gibt viele, das sind sicherlich die meisten, die das tun, aber es gibt immer noch auch ältere Menschen, die nicht online sind und die kommen in die Praxis und müssen dann auch informiert werden. Aber insbesondere ist es so, dass also diese Menschen, auch die Älteren, nicht so gerne in die Praxen kommen. Das heißt, das ist nicht so das Problem. Aber ich glaube, es ist schon so, wir haben einen Widerspruch oder einen Spagat zwischen der Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes. Mhm. Für dieses wäre es optimal, wenn Praxen, wo mehrere Ärzte arbeiten, zum Beispiel sich in verschiedene Teams einteilen, die zeitlich versetzt arbeiten. Das ist das, was garantieren würde, dass selbst wenn sich jemand aus einem Team infiziert, dass das in Quarantäne muss, dass die Praxis weiter von dem anderen Team betreut wird. Das ist auch das, was die Gesundheitsämter, soweit ich das mitbekommen habe, sehr positiv sehen. Auf der anderen Seite bringt das die Vertragsärzte, also für die kassenärztliche Tätigkeit, in die Bedrulle, weil sie einen Sicherstellungsauftrag haben. Sie können eigentlich nicht einfach mal eine Woche nicht arbeiten, zum Beispiel. Das ist auch nach wie vor nicht geklärt, ob Ärzte, die das machen oder die aktiv ihre Sprechstunden einschränken, ob die eine Berechtigung, ein Anrecht haben auf die auf den Ausgleich der Vergütung, der ihnen entgeht. Das ist ja sichergestellt worden, dass wir offensichtlich eine Zuzahlung bekommen für den Ausfall durch Covid-19. Aber ob das, was wir machen müssen, oder was viele Praxen machen, um das Infektionsschutzgesetz zu beachten, nicht dazu führt, dass sie dann doch keinen Anspruch kriegen, das ist noch offen. Und das halte ich für ein großes Problem.
Meine Güte. Also gut, konnte sich auch keiner darauf vorbereiten, weil niemand wusste ja, was in diesem Jahr so alles hier auf uns als Gesellschaft zukommt. Jetzt gibt es einen Punkt in diesem Jahr für die Urologie, da ist schon alles in trockenen Tüchern und das ist der Nordkongress, der demnächst stattfindet, dieses Mal digital. Haben Sie schon mal einen Blick auf das Programm geworfen?
Selbstverständlich. Und ich würde Folgendes gerne machen. Ich bin ein Niedergelassener und außerdem habe ich die große Freude und die große Ehre, ab Ablauf dieses Kongresses für die nächsten 2 Jahre der Vorsitzende der Berliner Urologischen Gesellschaft zu werden. Darauf freue ich mich sehr und deshalb ist es mir auch ein großes Anliegen, dass wir insbesondere auch die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und die Assistenzärzte aus den Krankenhäusern den Nachwuchs, wenn es irgend geht, zum Besuch und der Teilnahme an diesem Kongress bewegen. Denn es ist ein absolutes Novum in dieser Zeit, dass da, wo alle Kongresse face-to-face sozusagen abgesagt werden, wir diesen Kongress doch durchführen und zwar in digitaler Form. Und
ich finde das total klasse. Es gibt im
Programm einiges, was interessant wird.
Dann lassen Sie uns noch mal einen Blick reinwerfen. Es geht ja Donnerstag los, dann geht es Freitag weiter und auch noch bis in den Samstag rein. Sollen wir mal die 3 Tage durchgehen? Sie sagen mir mal, was so für Sie die Highlights sind, wo Sie sich am meisten drauf freuen aus Ihrer Sicht als Niedergelassener?
Ja, das mache ich gerne. Also ich denke, natürlich die Hauptforen und da insbesondere auch die Hauptvorträge halte ich alle für sehr, sehr interessant. Für egal, ob für niedergelassene Kolleginnen und Kollegen oder für Klinikärzte. Das sind sehr spannende Fragen. Insbesondere zum Beispiel, wenn wir gleich am Donnerstag auf das Hauptforum 2 eingehen, sozusagen die Eröffnungsveranstaltung. Da sind 2 Highlights. Also ich denke, der neue Tumormarker beim Hodentumor, der von Herrn Professor Diekmann vorgestellt wird, das sollte sich keiner entgehen lassen. Das ist wirklich eine der Neuigkeiten des Jahres. Und dann gibt es den Invited Talk sozusagen, diesmal von Herrn Professor Debatin, über digitale Herausforderungen und Chancen 2020. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache, weil Herr Debatin in seiner Eigenschaft als ehemaliger Klinikmanager in Hamburg am UKE, langjährig und sehr erfolgreich, danach in die Wirtschaft oder Industrie gegangen ist, Leiter eines Diagnostikunternehmens und jetzt ist er bei General Electric Healthcare. Der ist außerdem auch noch Vorsitzender der Initiative Gesundheitswirtschaft. Und schon das Wort Gesundheitswirtschaft ist etwas, was natürlich kontrovers von uns Ärzten gesehen wird. Auf der einen Seite ist es eine Tatsache, auf der anderen Seite sind es doch Dinge, die auch unsere Arbeit und unseren Auftrag beim Patienten berühren und sicherlich kontrovers gesehen werden. Also ich denke mal, das Thema Digitalisierung, da stimmen wir alle uneingeschränkt zu. Und bei den Maßnahmen zur Gesundheitswirtschaft, die sind zum Teil doch sehr kontrovers. Und ich denke, das macht diesen Vortrag sicherlich sehr interessant.
Das glaube ich. Das klingt wirklich interessant. Also erst Krankenhaus, erst Klinikumfeld, dann in die Wirtschaft gegangen, jetzt bei GE Healthcare. Heißt ja auch, er bringt alles das, was er in seinem Leben erlebt hat, mal so zusammen und macht da jetzt ein schlüssiges Konzept draus. Ist das, was Sie auch erwarten?
Ja, also ich denke, er wird sich natürlich auf die Digitalisierung konzentrieren. Wir wissen alle, dass da genug zu tun ist in Deutschland. Insofern ist das schon mal interessant genug. Ich glaube nicht, dass wir, leider ist es natürlich sehr schade, dass wir da die Diskussion nicht live erleben können. Aber nichtsdestotrotz kann es auch sein, dass andere Bereiche mit gestreift werden. Es ist ja so, die Gesundheitswirtschaft als solche tendiert ja so ein bisschen dazu, den Patienten nicht als Hilfesuchenden, sondern auch als, wie das zum Beispiel, wenn man in diese Webseite reingeht, der Initiative Gesundheitswirtschaft explizit als Konsument von Gesundheitsdienstleistungen bezeichnet werden. Da sträuben sich doch einigen Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung das ein oder andere Nackenhaar. Oder dass zum Beispiel aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich verständlich die DRG-Systematik auch auf den ambulanten Bereich übertragen werden soll. Das sind so Thesen, die da gemacht werden. Mhm. Ich denke, das ist ein Spannungsfeld einfach zwischen der Ökonomisierung, die sicherlich ihre Berechtigung zum Teil hat, und der Frage nach Wettbewerb im Gesundheitswesen versus Daseinsvorsorge. Diese Frage ist durch Covid-19 immer aktueller geworden. Und sie wird jetzt nochmal unter anderen Vorzeichen diskutiert, da bin ich sicher.
Und das System funktioniert ja offensichtlich ganz gut, zumindest hier bei uns in Deutschland. Also da können Sie alle sich definitiv auf die Schulter klopfen. Und wenn so ein Mann wie Professor Debatin das wirklich mal anpiekst, dann werden sich sicherlich auch im kleinen Rahmen spannende Gespräche entwickeln. Und wer weiß, was dann im Jahr 2021 so alles diskutiert wird. Sehr spannend. Also das sind die zwei Dinge für den Donnerstag. Springen wir doch mal in den Freitag rein. Was sind da so Ihre zwei Highlights, die Sie im Kalender definitiv notiert haben?
Ja, also es ist natürlich schwierig, hier immer so ein paar herauszupicken. Aber ich denke, auch hier ist beim Hauptforum 8 Prostatakarzinom operative Therapie schon mal ein Highlight dabei. Herr Gräfen ist einer der anerkanntesten Operateure für die radikale Prostatektomie. Man sollte sich den Vortrag, glaube ich, nicht entgehen lassen. Und danach wird Herr Bernd Hoschke, Chefarzt aus Cottbus, berichten über klinische Krebsregisterdaten in Deutschland zum Prostatakarzinom. Das ist auch politisch sehr brisant, weil diese Daten beruhen von den Krebsregistern, sind ja in Deutschland bisher noch etwas uneinheitlich. Und ich denke, sie werden zum Teil kritisch gesehen aufgrund der Datenqualität. Aber es ist völlig klar, dass die Versorgungsforschung in Deutschland auf diesem wichtigen Bereich unseres Zugpferdes Prostatakrebs noch viel zu wenig gemacht wird. Und deshalb, glaube ich, haben genau diese beiden Vorträge eine tolle Mischung sozusagen.
Wie mutig sind diese beiden Menschen, wenn sie sich damit beschäftigen, was eigentlich nicht so gerne, kann man sagen, nicht so gerne gesehen wird, oder wäre das schon überzogen?
Nein, so kann man das nicht sagen. Ich denke, das sind zwei Seiten einer Medaille, die wir beleuchten müssen. Herr Gräfen ist ein Exponent, ein international bekannter, hervorragender Operateur aus einem High-Volume-Center in Hamburg, was weltweit dafür sozusagen als Leuchtturm steht und hat eine völlige Berechtigung. Und das andere ist, dass wir eben in der Breite die Versorgung an Beispiel der Prostata-Operationen auch sozusagen sehen müssen. Das ist ja die Qualität unseres Gesundheitswesens, spielt sich ja nicht nur in den Leuchttürmen ab. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, Daten in der Breite als Versorgungsforschung zu erheben und auch darüber zu reden, ehrlich zu reden.
Und sich auch damit auseinanderzusetzen und auch zu lernen, was kann ich denn eigentlich mit den Daten anfangen? Das ist ja mittlerweile das Wichtigste. Ich muss die Daten nicht nur haben, ich muss sie auch verstehen und ich muss sie lesen können. Gibt es am Freitag noch was Zweites, wo Sie sagen würden, da passiert gerade extrem viel?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde da das Hauptforum 12 nennen zum Harnblasenkarzinom. Das ist ein Bereich, wo gerade unglaublich viel passiert. Und da sind zwei Hauptvorträge, und auch das finde ich ehrlich gesagt toll, die gegenübergestellt werden, die völlig unterschiedlich sind. Das eine ist nochmal die Einführung der Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren beim Urothelkarzinom, und zwar hier im neoadjuvanten Setting. Das ist ja ein Bereich, wo wir sonst die Chemotherapie hatten, und die wird weniger benutzt in dieser Indikation, als es eigentlich vielleicht gut wäre, weil natürlich die Nebenwirkungen und der Aufwand erheblich sind. Und Herr Professor Grimm, auch aus einer Universitätsklinik und in dieser Thematik sehr bekannt, wird sich dieses Themas annehmen. Das ist sehr interessant, glaube ich, denn da entwickelt sich viel. Der zweite Vortrag geht von dem Kollegen Herrn Niemetz aus einer Praxis, ein niedergelassener Kollege aus Prenzlau. der berichtet, wie er am Beispiel der Behandlung mit diesen Checkpoint-Inhibitoren beim Blasenkrebs in seiner Praxis die Qualität für die Versorgung dieser Krebspatienten optimiert hat. Und das ist sehr interessant, was er da für sich persönlich für die Qualitätskontrolle sozusagen in seiner Praxis etabliert hat. Und wieder denke ich, das sind zwei Seiten einer gleichen Medaille. Das heißt also praktisch die neuen Daten und Chancen dieser Immuntherapie und dann, wie wird es in der Praxis beim Krebstherapie tätigen Kollegen dann gelebt und umgesetzt.
Das sind aber für mich ja eigentlich immer die spannendsten Punkte an solchen Kongressen, egal ob sie digital oder im wirklichen Leben stattfinden, dass man jemanden hat, der was macht, der was gut macht, der sich so reingearbeitet, so reingedacht hat und dann wirklich seine Ideen und seine Ergebnisse einfach mit allen teilt, damit man es gut nachmachen kann oder sagen kann, okay, und ich setze jetzt nochmal eins oben drauf. Also klingt nach einem wunderschönen Programmpunkt für den Freitag. Dann lassen Sie uns doch nochmal in das Wochenende reingehen, also in den Samstag. Was steht da auf Ihrer Agenda ganz oben?
Also ich habe auch hier wieder aus den mehreren natürlich sehr interessanten Themen zwei herausgegriffen. Das eine ist das Hauptforum 19, da geht es um Berufspolitik und Versorgungsforschung am Beispiel des Prostatakarzinoms. Und da gibt es eben zwei Initiativen für die Versorgungsforschung. Im Grunde genommen geht es da um die Gewinnung von Daten aus der Routineversorgung bei der Betreuung von Krebspatienten in der Urologie in Deutschland. Und die eine, das ist DUO, das sind die deutschen Uro-Onkologen, die seit 2018 eine Plattform haben, wo dort diese Patienten dokumentiert werden. Und da wird aus der Basisstudie von Herrn Professor Dürn berichtet werden. Es geht natürlich auch hier darum, dass man anhand dieser Software-Plattform, wo man Daten von Patienten eingeben kann in anonymisierter Form, die man in seiner Praxis behandelt, dass man darüber auch die Krebsregistermeldung machen kann, die ja obligatorisch ist. Das ist sozusagen eine kombinierte Geschichte. Und der zweite Vortrag von Herrn Cornelius von der DIFA, dem Institut, was letztlich zusammen mit dem Berufsverband in Deutschland eine ähnliche Sache aufzieht und jetzt wohl dieses Urogister und Uroscience-Programm beginnt oder begonnen hat, wo es ebenfalls darum geht, auf der einen Seite ein Tool zur Verfügung zu stellen für die Krebsregistermeldung und zum zweiten eben diese Daten für die Versorgungsforschung zu gewinnen. Und was sich erstmal jetzt ähnlich anhört, wird technisch unterschiedlich gemacht und realisiert. Und ich denke und ich hoffe, dass in Zukunft wir da sozusagen komplementäre oder unterschiedliche interessante Ergebnisse von diesen Ansätzen der Versorgungsforschung von diesen beiden Akteuren sozusagen bekommen werden. Und das Dritte, was sicher interessant sein kann, ist Herr Professor Schlomm von der Charité in Berlin, der über das Netzwerk Hauptstadt-Urologie berichtet. Also das ist erstmal ein Punkt, glaube ich, hier beim Hauptforum 19, der interessant ist. Und worauf ich auf jeden Fall noch hinweisen würde, ist Hauptforum 20 ASV. Das ist die ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Und das ist natürlich in der Urologie, das gibt es ja jetzt seit letztem Jahr. Und es gibt aber sehr wenige, die sozusagen dieses Angebot wahrnehmen, aus erheblichen bürokratischen Erschwernissen. Und zwei haben es gemacht und werden darüber berichten. Das eine ist Herr Dr. Hölzer, mein Kollege aus der Niederlassung in Berlin, auf Krebstherapie spezialisiert, der hier als erster ein ASV-Team gegründet hat, und zwar aus Niedergelassener. Das zollt mir schon sehr, sehr viel Respekt ab, muss ich sagen.
Toll.
Und übergestellt wird der Herr Professor Protzel aus der Urologie-Klinik in Schwerin, der das an seiner Klinik etabliert hat. Ich glaube, es wird sehr spannend sein und auch wichtig sein, welche Erfahrungen diese beiden Kollegen mit ihren ASV-Teams gemacht haben. Ist es wirklich eine Verbesserung für die Patienten? Ist es für einen selbst vielleicht eine Verbesserung oder ist es nur ein bürokratisches Monstrum, was man macht, weil man auf lange Sicht irgendwie mitmachen werden muss, aber ich möchte. Ich glaube, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Ich finde das spannend, was Sie so alles zusammenbringen. Also da gibt es irgendwas, was gemacht werden muss, soll, wie auch immer. Dann machen es die einen in ihren Praxen, die anderen machen es in der Klinik. Und dann tauscht man sich mal aus, was ist wirklich der beste Weg. Also rein Bauchgefühl sagt mir, diesen Kongress sollte man sich nicht entgehen lassen, auch wenn er mal ganz anders stattfindet als bisher immer.
Ja, also ich denke schon, das war ja nur so ein Ausschnitt aus dem Programm. Vielleicht kann der ein oder andere, der sich noch fragt, ob er von zu Hause gemütlich vor dem Laptop sich einloggt in die Veranstaltung, vielleicht jetzt doch Lust bekommen hat, einmal in das Programm reinzuschauen, was wir gerade eben in Auszügen beleuchtet haben. Ich denke, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Ich würde es mir natürlich sehr wünschen, dass dieser Kongress auch unterstützt wird, weil er tatsächlich in digitaler Form realisiert wird. Das war von Herrn Dr. Zacharias nicht einfach. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen das honorieren.
Und ich glaube garantiert, weil im Moment spricht alles über Digitalisierung und man probiert ja mittlerweile auch Dinge aus, die vor 10 Wochen noch nicht möglich waren und sagt, na, so schlimm ist es gar nicht, es funktioniert ganz gut. Von wo aus werden Sie denn am Nordkongress teilnehmen?
Na, ich werde wahrscheinlich entweder in der Praxis vor meinem Rechner sitzen oder zu Hause vor dem Laptop.
Und das ist, finde ich, das Angenehme daran. Man kann wirklich teilnehmen, von wo aus man will, die Füße in die Sonne halten, Kopf in den Schatten und den Rechner auch mit rein und kriegt trotzdem alle entscheidenden, wichtigen Themen mit.
Genau, Sie können sich ja mit einem gemütlichen Getränk oder auch irgendwas zu knabbern einfach davor setzen und sich die Beiträge, die Sie spannend finden, herunterladen. Sie stehen Ihnen ja 14 Tage noch ab dem Nordkongress, ab Beginn des Kongresses zur Verfügung in digitaler Form. Und ich glaube, wir haben ja gesehen, wie viele auch spannende Themen. Es gibt noch viele andere Themen, genau, die wir gar nicht jetzt besprochen haben, die interessant sind, wo man ein Update bekommen kann. Zum Beispiel MRT beim Prostatakarzinom zur Diagnostik oder Lymphknotenchirurgie beim Prostatakrebs. Also es gibt noch so viele andere, Steintherapie, sehr, sehr gute Vortragende, die diese Themen behandeln. Ich denke, es lohnt sich auf jeden
Fall. Ich merke das schon. Sie brauchen jemanden, der Ihnen Getränke reicht, wenn Sie vorm Laptop sitzen, weil Sie sich garantiert gar nichts entgehen lassen können.
Ich denke, nein, ja.
Herr Dr. Johansen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns mal mitgenommen haben auf eine Reise durch Ihren Nordkongresskalender 2020.
Sehr gern, ich danke Ihnen.
Dynamisch, digital und didaktisch. Das ist der 14. Nordkongress Urologie. Solange wir uns zu Kongressen nicht persönlich von Angesicht zu Angesicht treffen können, nutzen wir eben die Online-Welt. Und das klingt doch alles ziemlich spannend, was da auf dem Programm steht. Ja, haben wir Ihre Neugierde so ein bisschen gekitzelt? So, Neugierde und Kompetenz, das ist das, was clevere Köpfe ausmacht. Und die treffen sich dieses Jahr. Mehr spannende Appetithappen für den Online-Kongress im Juni gibt es hier. Also bis zur nächsten Folge vom Kongress-Podcast zum 14. Nordkongress Urologie.